Herzlich willkommen zum Power Up Podcast, dem Podcast für Inspiration, Vernetzung und Stärkung der sächsischen Jugendarbeit.
Führungskräfte in der Kinder- und Jugendarbeit. Was macht eigentlich gute Führung aus? Reicht fachliche Kompetenz, um ein Team zu leiten? Oder braucht es ganz andere Fähigkeiten, wenn man plötzlich Verantwortung für Menschen, Entscheidungen und Organisationen trägt? Viele Führungskräfte in der sozialen Arbeit wachsen in ihre Rolle hinein, oft schneller, als sie selbst erwartet haben. Zwischen Fachlichkeit, Teamdynamik, wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und den Bedürfnissen junger Menschen stellt sich immer wieder die Frage, wie gelingt Führung, die sowohl wirksam als auch menschlich bleibt? In dieser Folge sprechen wir darüber, wie Teams wirklich motiviert werden können, welche Herausforderungen Führung im sozialen Bereich mit sich bringt und was wir vielleicht auch von anderen Organisationsformen lernen können. Gemeinsam mit unseren Gästen werfen wir einen Blick hinter die Kulissen von Leitung in der Praxis. Mit persönlichen Erfahrungen, ehrlichen Einblicken und der Frage, wie Führung in der Kinder- und Jugendarbeit heute und in Zukunft aussehen kann. Und damit ein herzliches Willkommen an meine heutigen Gesprächspartner Anne und Ingo.
Hallo, danke, dass wir hier sein dürfen. Danke für die Einladung.
Ja, auch von mir ein herzliches Danke. Ich freue mich, hier zu sein und mit euch gemeinsam über das Thema Führung zu reden und unsere Erfahrungen hier reinzustellen.
Ja, bevor wir inhaltlich einsteigen, möchte ich euch gerne die Gelegenheit geben, dass ihr euch mal vorstellt, für unsere Hörerin einmal, wer ihr seid, wo ihr beruflich verortet seid, wo ihr da andocken könnt und vielleicht auch die Frage, warum passt denn ihr beide so gut zu dem Thema?
Ich würde direkt einfach mal starten. Also ich bin Anne und ich arbeite vor allem mit Unternehmern, die ein Team haben, vor allem am Thema Führung und Selbstführung, weil ich glaube, das Thema Selbstführung ist so ein Fundament, um gut zu führen. Also wir sagen immer, ne, wer sich selber nicht gut führen kann, kann eigentlich auch andere nicht unbedingt führen. Und ja, ich arbeite selbstständig als Unternehmerin, bin Leadership Coach, Expertin für, ich sage immer, unkonventionelle Selbst- und Teamführung, weil die Ansätze, mit denen ich arbeite, vielleicht ja noch sehr neu sind in der Arbeitswelt. Und arbeite nebenbei auch als Dozentin an verschiedenen Instituten noch und freue mich sehr, heute hier zu sein. Ich glaube, ja, die Frage, wieso passe ich hier rein, das, ja, ich liebe das Thema Führung. Führung ist eine Leidenschaft von mir. Ich habe selber mal ein BWL-Studium gemacht und bin relativ früh in eine Führungsposition gekommen. Und ich habe dann festgestellt, bei all den Vorbildern, die ich hatte und wie ich gelernt habe zu führen, habe ich gesagt, wenn das Führung ist, dann möchte ich das nicht sein. Und habe mich deswegen sehr, sehr klar dagegen entschieden und erst im späteren Verlauf meines Lebens gelernt, hey, die Art der Führung funktioniert irgendwie gar nicht. Und ich habe die Möglichkeit, Führung neu zu denken, anders zu machen und habe mich dann auf den Weg gemacht, habe herausgefunden, dass es viel, viel besser funktioniert und das ist das, was ich heute auch gern weitergebe.
Ja, und ich bin Ingo. Arbeite bei der Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten Sachsen, dem Landesverband für offene Kinder- und Jugendarbeit. Und meine Aufgabe ist, hier Fortbildung und Beratung für Fach- und Führungskräfte anzubieten. Und da bin ich zum einen mit Anne unterwegs und mache Führungskräftetrainings. Und zum anderen bin ich als Coach und Supervisor unterwegs und erlebe da ganz viele Themen von Führungskräften auf auch ganz verschiedenen Ebenen. Genau, wir werden im Laufe der Veranstaltung nochmal schauen, was das Besondere in der sozialen Arbeit von Führung ist. Ich glaube, da muss man unbedingt darauf hinweisen. Ich habe Führung irgendwie früher ganz, ganz profan erlebt. Man sagt halt was und die anderen Leute müssen es machen. So bin ich irgendwie aufgewachsen und habe im Laufe der Zeit gemerkt, so will ich persönlich nicht mit mir umgehen lassen. Also so irgendwie, ich kriege was gesagt und muss es dann machen und darf da nicht fragen, warum und weshalb und überhaupt ist es notwendig, sondern möchte schon gerne auch mit einbezogen sein und beteiligt sein in Prozessen, die auch hier in der Organisation bei mir stattfinden. Und vor diesem Hintergrund habe ich gedacht, ja, wie geht es denn dann den Menschen in den Einrichtungen der Jugendhilfe und dann Im Zusammenhang mit den Coachings und den Supervisionen habe ich gemerkt, oh, da gibt einen großen Bedarf an Bildung zum Thema Führung. Und aus diesem Grund habe ich vor einigen Jahren angefangen, mich mit diesem Thema intensiver zu beschäftigen. Und es ist, glaube ich, auch ein gerade sehr erfolgreiches und sehr gefragtes Thema. Genau. Ja. Von Beruf bin ich Sozialpädagoge, bin sozusagen, komme aus der Jugendhilfe, aus der Jugendarbeit auch. Und genau, bin auch Gestalttherapeut und Supervisor und ja, so unterwegs und so auch noch gerne unterwegs.
Ja, vielen Dank. Mensch, schon mal ganz geballte Kompetenz hier im Raum. Das ist ja ganz wunderbar. Ihr habt ja in euren kurzen Eingangsstatements schon auch viele Themen angesprochen, die wir heute hier ein bisschen näher betrachten wollen. Gleich ins Auge gesprungen ist mir auch diese Verbindung von Team, Teamführung, aber auch Teamentwicklung. Also auch zu schauen, welche Potenziale stecken denn eigentlich in die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Welche Motivation bringt die vielleicht mit? Und auch bei dir, Ingo, nochmal zum Schluss, aus einer Selbsterfahrung heraus, wie sehr kann ich den Menschen eigentlich beteiligen? Und das führt mich vielleicht gleich zu meiner ersten Frage. Das hat ja was mit Führungsstil zu tun. Also was biete ich als Mensch, der in Leitungsaufgaben tätig ist, der ein Team hat, dass er führt, denn eigentlich, was ist denn eigentlich meine Grundlage? Was ist denn meine Haltung vielleicht zu dem ganzen Thema? Und da möchte ich euch gerne fragen, welche Art von Führung funktioniert denn aus eurer Sicht in Teams der Kinder- und Jugendarbeit besonders gut? Also hier auch schon mal der Fokus auf das Arbeitsfeld, wo wir uns bewegen. Also ist das eher was klar Strukturierendes oder eher was Motivierendes, Begleitendes?
Na, wenn du Robinson ansprichst, dass es das Arbeitsfeld der Kinder- und Jugendhilfe ist, haben wir zwei Besonderheiten. Nämlich die eine Besonderheit ist, dass die Menschen, die ausgebildet sind in diesem Bereich, eigentlich ganz viel zum Thema Führung wissen. Weil das, was wir machen, tagtäglich mit Kindern und Jugendlichen, ist ja auch eine ganz bestimmte Art, Menschen zu motivieren, Menschen sozusagen zu bemächtigen, eigene Entscheidungen zu treffen und so weiter. Und die Fachkräfte, die im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe tätig sind, haben das ja gelernt. Die haben ja in ihrem Studium etwas gelernt, wie ticken Gruppen, wie funktionieren Teams, wie kann ich kommunizieren, was ist Motivation. Also diese ganzen Grundlagen, die ganzen Theorien zur Kommunikation, Motivation, Arbeit mit Gruppen, müssen die Leute durch das Studium eigentlich alles haben. Und das sind tatsächlich Grundlagen, die ich auch für Führung brauche. Und von daher ist in der sozialen Arbeit bei den Fachkräften eigentlich schon eine ganz wesentliche theoretische Grundlage dafür gegeben. Das andere ist, dass wir ein Arbeitsfeld haben, was ja durchaus höchst herausfordernd ist, weil wir ja nicht mit Maschinen arbeiten. Also wir können ja nicht irgendwie früh sagen, ich mache halt 23 Stück von dem und dem oder back 120 Brötchen, sondern wir begegnen ja Menschen, die jeden Tag mit anderen Themen kommen können. Mit anderen Sorgen, aber auch mit Erfolgen, mit Themen, die wir sie gern besprechen wollen mit den Fachkräften. Und von daher ist es eine große Flexibilität und diese Flexibilität, die die Fachkräfte brauchen, glaube ich, brauchen auch die Führungskräfte, weil so wie sich die Themen bei den Fachkräften ändern, ändern sich auch die Themen in der Organisation ganz schnell, ändern sich die Themen in den Teams und wir brauchen eine Flexibilität, um permanent jeden Tag neu dort steuern zu können. Genau. Das auch schon mal so als die beiden Grundlagen zum Arbeitsgebiet und zu den Voraussetzungen, die Führungskräfte in der sozialen Arbeit haben. Ja. Und das andere, denke ich, und das haben wir schon immer wieder sehr viel auch in den Seminaren besprochen, ist, die Zeiten, wo wir sagen können, wir führen mit einem Führungsstil, die sind, glaube ich, vorbei. Wir wissen heute, dass Menschen so grundlegend verschieden sind, dass ganz verschiedene Bedürfnisse im Raum stehen. Wir wissen, dass Menschen ganz unterschiedlich reagieren und es gibt Menschen, ja, die brauchen vielleicht eine konkrete Ansage und es gibt andere Menschen, die wollen beteiligt sein, die wollen mitreden können, die wollen mitsteuern können. Und das heißt natürlich für unseren Führungsstil, der muss bei jedem Menschen anders sein. Also Zum einen ist es natürlich auch die Frage, wie bin ich denn aufgewachsen? Was sind denn so meine Themen, mit denen ich unterwegs bin? Wie habe ich denn Führung erlebt in meinem Alter, in meinem Leben? Das spielt schon eine Rolle. Aber viel wichtiger ist es, glaube ich, hinzuschauen, mit welchen Menschen habe ich denn zu tun? Und was kann ich für die tun? Auch weil ich glaube, Führung ist auch sowas wie eine Dienstleistung. Was kann ich für den Menschen tun, dass der gut seinen Weg gehen kann, dass der für das Ziel der Organisation wirklich was Gutes tun kann? Ja, soweit erstmal.
Ja, und ich finde, da sagst du, also gerade bei diesem ersten Thema, bei dieser Basis, was ganz, ganz Wichtiges und Wertvolles, dass eigentlich gerade in der Branche ja im Studium ganz, ganz viele Grundlagen gelegt werden, so zum Umgang mit Kindern, Jugendlichen, ne, den Klienten, die da kommen. Und gleichzeitig ist die Herausforderung, dass das ja nicht im Führungskontext gelernt wird, sondern im Führungskontext haben wir meistens noch diese alten Bilder und ich erlebe, dass dann sich nicht wirklich getraut wird, ja analog zu beteiligen oder ne, zu ermächtigen, zu eigenen Entscheidungen auch, wie wir das zum Beispiel mit den Kindern und Jugendlichen machen. Das heißt, eigentlich ist die Basis da und trotzdem durch das, was wir über Führung häufig gelernt haben, unterscheidet sich das dann so stark, weil ja, nee, ich muss ja führen und ich muss ja Strukturen, ich muss ja auf den Tisch schauen. Und ich glaube, ich vertrete die Meinung, wie Ingo das sagte, dass es natürlich sehr individuell ist, also auf den Menschen angepasst und aber nicht nur auf den Menschen, sondern vielleicht auch auf die Organisation und auch auf die jeweilige Situation, welchem Führungsstil ich mich irgendwie bediene. Und was ich so für mich auch gelernt habe, weil die Frage ja auch eingangs nochmal ein Stück weit dahin ging, wie kann ich denn gerade in der ja, in der Branche wirklich auch gut motivieren und Leute begeistern. Es gibt aus meiner Sicht so drei Ebenen von Führung. Ich sage mittlerweile immer, gerade wenn es auch so Diskussionen gibt um hierarchiefreie Teams, es ist tatsächlich nachgewiesen, Menschen wollen geführt werden. So. Also Menschen brauchen das. Ne? Biologisch, sozialpsychologisch, das kann man nachlesen. Und es ist für mich so, wir haben drei Formen von Herrschaft, wenn wir das irgendwie so nennen wollen. So, das ist das ganz klassische, traditionelle, was wir gelernt haben. Also Regeln, ne, in Familiensystemen, in der Schule, das ist das, was Ingo vorhin auch angesprochen hatte. Welche Erfahrungen hat denn die Führungskraft selber gemacht? Weil wir erleben ja eigentlich von klein auf alle Führung. Die zweite Form ist charismatisch. Also ich folge. Oder ich kann führen, weil Menschen folgen immer Menschen. Das heißt, dort ist es so dieses emotional Geführte. Und der dritte Bereich ist der, wo man sagt, okay, das ist so ganz rational, wo man sagt, es gibt irgendwie Regeln, Gesetze, Verträge, wo es einfach Sinn macht, Dingen zu folgen. Und ich glaube, wir brauchen immer ein Stück weit beides, so die Beteiligung, und auch die Struktur. Und gleichzeitig ist aus meiner Perspektive, aus meiner persönlichen Perspektive, der größte Hebel, diese Form von charismatischer Führung, wo wir wirklich emotional führen, wo jemand einem Menschen folgt, weil er fasziniert ist, weil er begeistert ist von dem Ziel einer Organisation oder ne, dem Sinn, auch so ein sinnstiftendes, eine sinnstiftende Organisation zu haben. Und das hat ganz, ganz viel für mich wirklich mit dieser emotionalen Bindung zu tun. So mit, ne, wem folgen? Möchte ich dem folgen? Bin ich fasziniert, bin ich begeistert von der Organisation, aber auch von dem Mensch, der dort führt. Genau.
Das sind ja schon sehr spannende Aspekte, die ich jetzt schon gehört habe. Einerseits diese, also das Wissen, das vorhanden ist, aber vielleicht nicht in dem Kontext, was du jetzt nochmal eingeordnet hast, Anne. Also es ist Wissen um Begleitung, Motivation und so weiter da, die ja in der Ausbildung auch ihren Grundlage hat, aber eben vielleicht nicht in dem Kontext der Führung, Teamführung, Teamleitung und so weiter und so fort. Gleichzeitig habe ich rausgehört, es hat doch eine Art Prozessorientierung, wenn wir sehr unterschiedliche Menschen in Organisationen haben, die man nicht alle sagt, also mein Führungsstil ist jetzt, ich sag's mal, ich mache es mal im Erziehungsstil fest, ich weiß gar nicht, ob das so ist, ist jetzt eher demokratischer Natur. Also ich habe einen hohen Beteiligungsanteil, nehme meine Mitarbeitenden immer mit bei allen Themen. Was natürlich auch die Gefahr birgt, und ihr habt das Thema auch schon angesprochen, Hierarchie, Institutionsinteressen, die da mit reinspielen. Also auch eine Führungsperson ist ja eher an der Schnittstelle, ne? Also wenn ich jetzt meinetwegen eine Stiftung nehme, weil wir jetzt in der Stiftung organisiert sind, da gibt es einen Beirat, da gibt es einen Vorstand, da gibt es eine Geschäftsführung, dann gibt es vielleicht Bereichsleitungen, die die unterschiedlichen thematischen Bereiche haben. Da stecken ja auch unterschiedliche Erwartungen drin, je nachdem, an welcher Stelle ich da bin. Wie würdet denn ihr mit dieser vielleicht aus meiner Sicht Diskrepanz umgehen? Also wenn ich sage, ich möchte natürlich schauen, dass ich meine Leute irgendwie so einsetze, wie sie in ihren Kompetenzen sichtbar werden. Gleichzeitig habe ich natürlich auch Aufgaben, die ich delegieren muss, einfach qua meiner Position. Also wie seht ihr das?
Ich fange mal an, genau. Das ist ein spannendes Feld und da müssen wir auch wieder auf die Spezifik der sozialen Arbeit schauen, finde ich, und auf die Spezifik der Jugendhilfe an sich. Wir haben in der Jugendhilfe tatsächlich oftmals gar nicht so viel Leitungsebenen. Es gibt ganz viele Vereine, die haben, wenn überhaupt, eine Geschäftsführerin, die haben vielleicht eine Gruppenleiterin. Und ganz oft begegnen uns Führungskräfte, die halt auch nicht zu 100% Führungskräfte sind, sondern die immer mit 50% Teil des Projektes sind, mit den Kindern und Jugendlichen mitarbeiten und zum anderen Teil Führungsaufgaben übernehmen sollen. Und da ist nicht bloß die Führung, da ganz oft wird es erstmal verstanden als das Thema Management. Also die Monatspläne müssen geschrieben werden, das Geld muss beantragt werden und so weiter und so fort. Da ist das Verständnis noch gar nicht so dafür da, dass es ja darum geht, wie motiviere ich die Menschen? Ne? Wie schaffe ich, wie du gesagt hast, Robinson, wie schaffe ich eine Identität mit dem Träger? Ne? Wie kriege ich das hin, dass die Leute früh aufwecken und sagen, ey, ist so geil heute, dass ich zu meiner Arbeit gehen darf? So, weil dort erlebe ich Menschen, mit denen komme ich richtig gut klar, mit denen kann ich kommunizieren, wir können Konflikte anpacken und können die klären und irgendwie ist es ganz, ganz schön und wohlwollend und ich will einfach nur da sein und freue mich auf die 8 Stunden, die ich jetzt vor mir habe. Da kann man mal eine Rundfrage machen, wer denn so früh aufsteht. Ich glaube, das sind gerade nicht sehr viele Menschen, aber es gibt sie tatsächlich. Es gibt tatsächlich Menschen, die gerne auf Arbeit gehen und wir gehen gerne auf Arbeit, weil die Arbeit ein Lebensbereich ist, wo wir, glaube ich, die meisten sozialen Kontakte haben. Also so viele Menschen, wie ich hier auf Arbeit treffe, treffe ich in meinem privaten Feld nicht. Und ich habe einen großen Freundeskreis, das kann ich sagen. Aber es ist so, dass meine Kompetenz für soziale Beziehungen, für die Frage, wie kommuniziere ich Konflikte, wie kann ich wertschätzend gegenüber anderen Menschen sein, wie kann ich das achten, was andere machen, weil ich ja auch will, dass ich geachtet werde. Da wird es meistens in meinem Arbeitsfeld in diesen 8 Stunden gebraucht, die ich jeden Tag unterwegs bin. Und ich glaube, das ist spannend. Und wenn ich das verstanden habe, dass diese Arbeitswelt so einen großen Teil unserer Lebenswelt ausmacht, dann habe ich vielleicht doch eine Idee, was es dann braucht, um Menschen zu motivieren, um es irgendwie so zu strukturieren und zurechtzurücken, dass sich einfach jeder Mitarbeitende in meiner Einrichtung wohlfühlt. Genau. Und das ist halt mehr als Dienstpläne schreiben und mich um Geld kümmern. Und ich glaube, das ist noch nicht wirklich ganz angekommen, obwohl wir merken, dass die Führungskräftetrainings eigentlich alle voll sind. Auch in diesem Jahr wieder ganz viele Anmeldungen kommen für die Seminare, die wir anbieten, dass es tatsächlich auch ein Interesse gibt. Und trotzdem ist es für manche auch so ein angstbesetztes Thema. Angstbesetzt, weil die Beziehungen in den Teams oftmals so eng sind, dann auch wiederum, dass es schwerfällt, einfach auch mal was Kritisches zu sagen, auf den Tisch zu hauen und zu sagen, ich bin hier Chef, Chefin und ich möchte, dass das so und so gemacht wird. Weil der demokratische Führungsstil ist durchaus okay und den kann man auch nehmen und ich finde dennoch wirklich wichtig, den zu kennen. Aber zum Beispiel, wenn eine Organisation in einer Krise ist, muss ich nicht anfangen zu sagen, lass uns mal einen Kreis setzen und mal überlegen, wie wir das jetzt machen. Ja? Oder andere Organisationen wie die Feuerwehr, wenn es brennt, fragt der Hauptmann da auch nicht, habt ihr eine Idee, wie wir jetzt das Feuer löschen können? Genau. Das geht nur, wenn ich dementsprechende Voraussetzungen dafür habe. Also wenn ich Zeit habe, wenn ich Zeit habe zu kommunizieren, wenn ich gut Teamberatungen machen kann, wenn ich zwischendrin Zeit habe, mich den Menschen zu widmen und sagen, wie geht's denn dir eigentlich gerade? Was ist denn gerade bei dir? Auf was freust du dich früh, wenn du hier in die Organisation kommst und auf was vielleicht auch nicht? Genau. Und das ist so, da geht es um Kontakt, da geht es um Beziehung. Beziehung zu den Menschen, für die ich verantwortlich bin. Das vielleicht, ja, ich hoffe, Anne, du kannst es jetzt noch schöner ergänzen.
Ich weiß, dass ich erst so viele Stellen zum Ergänzen gefunden habe.
Ja,
ja, auf jeden Fall. Ich glaube, weil es ja auch so ein bisschen, also ich sehe es auf jeden Fall wie du, ne, so, dass oft noch die Vorstellung da ist, okay, es geht bei Führung vor allem um Management, Dienstpläne schreiben und so eine Sachen. Und wir brauchen erstmal diesen Weiterentwicklungsschritt von der Führung, zu sagen, okay, das ist eigentlich gar nicht Führung, sondern das ist Management. Und wenn ich über Führung spreche, dann geht es um die Interaktion mit den Menschen. Und ich glaube, das ist der Punkt, an dem ich auch erst die Frage stelle, wie Robinson, du sie gestellt hast, nämlich, ich will eigentlich gerne alle nach ihren Stärken einsetzen. Und gleichzeitig gibt es ja aber einfach Aufgaben, die vielleicht irgendwie ein bisschen leidig sind, die keiner so gerne macht. Und da mag ich auch ein bisschen anknüpfen an dem, was ich zuvor gesagt habe, wo es um diese Emotionalität und die Begeisterungsfähigkeit und den Sinn der Arbeit ging. Denn ich glaube, da sind wir uns einig, jeder, egal wie sehr er seinen Job auch liebt, hat in seinem Aufgabenspektrum auch Aufgaben, die er nicht so gerne macht. Und die Motivation entsteht ja für mich auch darin, zu sagen, ich sehe immer das große Ganze, ich sehe das Ganzheitliche, ich sehe das Übergeordnete, wofür ich das mache. Und dann fallen mir auch Aufgaben, die vielleicht nicht so charmant sind, deutlich leichter zu machen und umzusetzen. Das heißt, ich glaube, wir kommen nicht drum rum, unabhängig davon glaube ich immer, dass es auch, es gibt so viele verschiedene Menschentypen, dass ich grundsätzlich wahrscheinlich auch alle Aufgaben gut in dem Team so verteilen kann, wenn ich beteilige und frage, wer macht eigentlich was wirklich gern. Aber da setzt auch Führung und Personalentwicklung ja eigentlich schon an, dass die meisten Menschen gar nicht genau wissen, was mache ich denn eigentlich wirklich richtig gern und was kann ich gut. Das heißt, ne, das sind so, da stecken eigentlich auch schon wieder so viele Aspekte drin. Und ich mag auch sehr, Ingo, was du gesagt hast zum Thema demokratischer Führungsstil und dass der gut ist und dass er wichtig ist und dass es gleichzeitig manchmal eben Situationen gibt, wo wir ja klar entscheiden müssen und reinweg uns als Führungskraft die Frage stellen, wie will ich's und was braucht die Organisation und einfach mutig auch zu entscheiden, ohne zu wissen, ob ich jetzt alle mit im Boot habe, ohne zu wissen, ob das jetzt jeder gut findet. Und was ich auf der anderen Seite auch ganz häufig beobachte, weiß ich nicht, ob das jetzt in der Branche auch bei, in eurer Branche schon passiert, bei mir sind es ja durchaus, ne, auch sehr gemischte Branchen, dass das so ein bisschen wie so ein Trend verstanden wird, zu sagen, ich muss jetzt demokratischer führen oder ich muss jetzt die Mitarbeiter beteiligen. Und die Frage wird gar nicht gestellt, an welcher Stelle will ich beteiligen? Das heißt, da geht es manchmal auch in so eine Pseudo-Beteiligung. So, ich habe zwar eine Idee, wie ich es haben will, aber ich frage trotzdem nochmal. Und es fühlt sich, da sind wir wieder bei der Emotionalität, das spürt ja ein Mitarbeiter, der spürt ja die Diskrepanz zwischen dem, was eigentlich schon in Entscheidung da ist. Und gleichzeitig wird da jetzt auf einmal doch gefragt, aber doch nicht so richtig gehört. Und dann funktioniert das mit der Beteiligung letztendlich nicht wirklich. Das heißt, das ist einmal so ein bisschen die Gefahr und das, wo ich sage, als Führungskraft stell dir zuerst die Frage, wie willst du es und willst du an der Stelle beteiligen oder bist du wirklich offen dafür, dass dort alles Mögliche an Beteiligung kommen kann, was du vielleicht auch nicht möchtest. Ansonsten lass es mit der Beteiligung bitte auch. Sonst führt es eher zum Gegenteil und sich das einfach auch nochmal bewusst zu machen. Und ich habe das, ja, was du, Ingo, auch zum Thema Arbeitswelt und Lebenswelt gesagt hast, sehr stark nachempfinden können. Denn auch dort ist dieses Thema, ihr merkt wahrscheinlich schon, so dieses Thema sinnerfüllte Arbeit ist für mich von großer Bedeutung. Ich sehe dort einen sehr großen Hebel. ist auch genau dort das Thema, denn gerade auch wenn wir über Work-Life-Balance sprechen. Ich habe das Gefühl, Arbeit und Leben wird, das wird immer so beschrieben, als wären das zwei natürliche Feinde. Aber wir haben so viel Zeit auf Arbeit und es ist ein elementarer Teil unseres Lebens. Und ich glaube, es ist unfassbar wichtig, dass Arbeit über gute soziale Kontakte, aber auch einen Sinn, den ich in meiner Arbeit sehe, wirklich nicht so zu diesem natürlichen Feind wird, sondern wirklich auch wieder zu einem Gesundheitsfaktor werden kann. Und das ist ja so persönlich, also ganz persönlich auch mein Anliegen, warum ich mache, was ich mache. Aber ja, ganz, ganz viele wertvolle Punkte. Danke, Ingo.
Ich würde noch was ergänzen zur Rolle der Führungskraft. Weil ich glaube, und das ist immer wieder was ich gerne sage, wenn du in eine Führungsrolle gehst, bist du Vorbild. Alles schaut auf dich. Jeder Mitarbeiter von unten, jeder Führungskraft von oben schaut, was machst du? Und die nehmen wahr, wie du arbeitest. Und wenn du das, was Anne gerade gesagt hast, Beteiligung machen willst, aber es braucht es gerade nie, weil die Entscheidung eigentlich schon lange gefallen ist, so, dann kriegen die das auch mit. So, und nehmen das so als deine Haltung wahr und fühlen sich da aber auch nicht wirklich ernst genommen darin. Also sozusagen, die Menschen gucken immer auf dich als Führungskraft, wie du gerade arbeitest und was du von der Haltung rüberbringst. Und das passiert ganz oft, dass das sich sozusagen spiegelt. Und die sagen, ne, wenn das mein Chef macht, kann ich das auch machen. So. Und dann dementsprechend vielleicht sogar auch mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, wie sie es von ihrer Führung gesehen haben, weil du Vorbild bist, weil die Menschen, für die du verantwortlich bist, in dieser Rolle als Führung, die schauen, was du machst und wie du es machst. Die beurteilen das. In sich, ob sie es gut finden oder nie, und die werden sich daran orientieren. Und das finde ich, das müssen wir uns bewusst sein, wenn wir in diese Führungsrolle gehen, dass das nie irgendwie, dass wir was in den Raum stellen können und das verfliegt dann. Nein, alles, das, was wir tun, jede Intervention, die wir treffen als Führungskraft, hat eine Wirkung. Und ich Von daher braucht es eine Bewusstheit, dass ich mir immer mal wieder den Kopf mache, was tue ich hier eigentlich? Wie will ich meine Entscheidungen treffen? Mit wem will ich welche Entscheidungen treffen? Genau. Wen will ich einbeziehen? Wen nicht? Wo ist es wirklich wichtig, das, was Anne gerade gesagt hat, wo ist es wirklich wichtig, demokratischen Führungsstil zu haben? Und wo ist es auch eher wichtig zu sagen, jetzt mache ich eine Ansage und ich habe die Erwartung, dass ihr das macht. Genau. Weil es ist gerade notwendig. Ja, das wollte ich jetzt bloß nochmal mit dem Vorbild. Das ist mir echt ein wichtiges Thema, weil ich glaube, diese Bewusstheit gibt es nicht. Und dort, wo die Bewusstheit ist, macht sie den Menschen aber auch wiederum Angst. Genau. Weil es fühlt sich manchmal auch nicht angenehm an für viele, wenn alle auf einen schauen. Und gucken, was macht denn der eigentlich jetzt? Oder die? Und was können wir denn davon lernen?
Oh,
Genau.
darf ich da an der Stelle noch was ergänzen? Das ist,
Ja.
ja, spricht mir aus der Seele. gerade in dieser Vorbildwirkung auch zu wissen, hey, ich darf mir bewusst machen, dass ich die Vorbildwirkung habe und ich darf mir vor allem bewusst machen, dass wir Menschen, so jeder kennt das Eisbergmodell, irgendwie zu 85 bis 95% unterbewusst handeln. Das heißt, ja, das Reflektieren, mir immer wieder bewusst machen, wo stehe ich, warum handle ich, wie ich handle, ist das eine. Aber nur zu reflektieren, ohne dass ich in eine Handlungsfähigkeit komme, funktioniert auch nicht, ne? Weil dann reflektiere ich zwar, aber ich verhalte mich noch nicht neu und signalisiere aber über mein Verhalten die ganze Zeit was anderes, als ich zum Beispiel sage. Das kennen viele ja auch, ne? So dieses, wir sagen immer, wie wir es gerne hätten, wir sagen, was uns wichtig ist, aber wir handeln manchmal selber noch nicht danach. Also da auch wirklich, ne, das gut in Einklang zu bringen. Ich glaube, das ist so diese innere Arbeit, die auch für die Führung an der Stelle dann wichtig ist. Ja, wo es um diese Selbstführung geht.
Und viele spannende Themen, die ihr hier aufmacht, ganz wunderbar. Ich hatte auch gerade noch so, also die eine Frage treibt mich natürlich auch um. Also welchen Raum mache ich wann für welches Thema denn auf? zum Beispiel zur Beteiligung? Und wann ist es dran, so habt ihr das ja auch beschrieben, Entscheidungen zu treffen, die ja im Zweifel auch zur Entlastung oder zum Schutz von Mitarbeitenden da sein kann? Also auch da gibt es ja immer wieder den Bereich, den vielleicht aus meiner Perspektive zumindest Leitung auch ein Stück weit inne hat, ne? Also diese Verantwortung auch an bestimmten Stellen zu übernehmen. Ja, da gibt es formale Kriterien wie Verträge unterschreiben und so weiter und so fort, wo vielleicht langfristige Finanzierungsgeschichten dahinter stehen, aber eben auch der Schutz nach außen hin, ne? Wir haben in der sozialen Arbeit immer mal wieder Themen, wo durchaus auch Angriffe von außen stattfinden können auf Mitarbeitende und auch da ein Stück weit Verantwortung übernehmen zu können und auch Schutz für Mitarbeitende zur Verfügung zu stellen. Vorbildwirkung fand ich auch noch spannend. Das ist, glaube ich, nochmal eine andere Ebene. Vielleicht können wir dann nochmal in dem Bereich, wenn es darum geht, die Unterschiede ein bisschen herauszuarbeiten zur Führung in der sozialen Arbeit, im Bereich der sozialen Arbeit und vielleicht bei klassischen Wirtschaftsunternehmen. Da würde ich vielleicht auf die Sache nochmal zurückkommen. Ein anderes Thema, oder ich möchte gerne mal euch eine These zur Verfügung stellen, die hier vielleicht ganz gut anschließt. Oder meine These in dem Zusammenhang, dass viele Menschen in der sozialen Arbeit relativ plötzlich in so Leitungsrollen kommen. Ich übertreibe es mal ein bisschen, fast hineinstolpern. Oft, weil sie vielleicht fachlich gut sind, lange in der Organisation schon gewisse Erfahrungen mitbringen und dann so gefragt werden, na, möchtest du nicht jetzt hier mal die Teamleitung übernehmen? Und da wäre meine Frage für euch, was verändert denn sich denn eigentlich, wenn jemand vom Teammitglied zur Leitung wird? Fachlich natürlich, aber auch eben, und ihr hattet es schon angesprochen, in der Beziehungsgestaltung.
Ich hatte vorhin schon angesagt, das Besondere in der sozialen Arbeit ist es, dass ganz viele Menschen auf den unteren Führungsebenen halt nicht hundertprozentig Führungskraft sind. Das ist auch das, wo wir dann bestimmt nochmal hinkommen, wenn es darum geht, was ist der Unterschied zwischen Wirtschaft und sozialer Arbeit. Und du hast recht, und so ist es. Und das ist aber, glaube ich, auch in der Wirtschaft auch so, wer sich besonders hervortut von fachlicher Kompetenz, von Beziehungskompetenz, von aber auch Selbstkompetenz, wer halt wirkt als Mensch, der wird, glaube ich, eher angefragt, willst du nicht in die Führungsposition gehen? Mir sind meiner ganzen Zeit, wo ich mit Führungskräften arbeite, vielleicht eine Handvoll Menschen begegnet, die gesagt haben, ich habe soziale Arbeit studiert, weil ich in dem Bereich mal später in Führung gehen möchte. Die ganzen anderen 90 Handvoll Menschen, die mir begegnet sind, wollen halt helfen, die wollen Menschen begleiten, die wollen unterstützen und irgendwie wirksam sein, dass Menschen, die irgendwie benachteiligt sind, dass es denen besser geht. Genau. Von da aus gibt es, und das ist auch nochmal, glaube ich, das Spezifische an den Fachhochschulen, dass das Thema Führung dort nicht vordergründig behandelt wird. Ganz oft gibt es vielleicht mal ein Semester, wo es um Organisationsentwicklung geht oder um Organisation selber, aber um die Frage, wie führe ich denn in sozialen Organisationen, das ist nicht das, was an Fachhochschulen in der Ausbildung von Sozialarbeitern im Vordergrund steht. Das ist ein bisschen schade, weil genau wie in allen anderen Bereichen brauchen wir jede Menge Führungskräfte und ja auch immer wieder neu, weil verändert sich ja auch durch demografische Strukturen und so weiter immer mal was wieder genau. Jetzt kommt's. Da ist jemand ganz gut in seiner Arbeit und das finde ich spannend. Da wird gefragt, wir haben mal eine Führungskräftereihe gemacht, die hieß, mach du das mal. Da ging es also wirklich um die Frage, also um Menschen, die ganz neu in die Arbeit reingekommen sind, wie finde ich da rein, was sind Grundlagen, die ich wissen muss. Und so ist es. Mach du das mal, du bist doch gut, du kennst dich aus, aber was halt bewertet wird, ist sozusagen der fachliche Aspekt. Und die Menschen werden nicht nach ihren Führungsaspekten beurteilt, sondern nach der Frage, wie machst du denn sonst deine Arbeiten? Ja, du kommst ja mit allen gut klar irgendwie, du kannst ja doch auch Führung übernehmen. Das finde ich spannend, das habe ich aber auch in der Wirtschaft schon gehört, dass so Menschen mit besonderen Kompetenzen immer höher kommen, bis sie auf eine Stufe kommen, wo die Kompetenzen nichts mehr nützen und die dann auf dieser Stufe hängen bleiben, weil sie sozusagen nicht weiter hervortreten in dem, was sie tun. Da gibt es auch irgendwie einen Namen dafür, glaube ich, für dieses Prinzip. In der sozialen Arbeit haben wir dann diese Besonderheit, du kommst halt aus der Mitarbeiterinnen-Ebene in die Führungsebene und bist aber nicht ganz in der Führungsebene, weil du auch noch 50% Mitarbeiterin bist und irgendwie in einem Projekt noch mitarbeiten musst und musst ständig springen zwischen der Rolle Mitarbeiterin und der Rolle Führung. Das ist eine Spezifik, wo sich tatsächlich viele Menschen noch wirklich schwer tun, genau. Auch sagen zu können, jetzt begegne ich dir als Führung, als deine Chefin, als deine Gruppenleiterin, als, genau, wie auch immer, Projektleiterin, wie sich die Menschen, und jetzt will ich gerne mit dir reden, aber auf einer Ebene von unter Mitarbeiterin, genau. Ich habe mal in einem Seminar vor langer Zeit, habe ich das mal gefragt und da hat mir ein Teilnehmer gesagt, ne, ich mache das immer so, wenn ich die Mütze auf habe, bin ich Führung und wenn ich die Mütze nicht auf habe, bin ich irgendwie gehöre ich zum Team. Damit sehen die das. Genau. Und ich glaube, das braucht irgendwie die Frage, die ich mir stellen muss, wie mache ich mich sichtbar, in welcher Rolle ich bin? Genau. Wie kann ich ganz klar in der Rolle, in der ich jetzt auch angesprochen werde, kommunizieren und wie wissen die anderen Menschen gerade, wie ich, ob ich jetzt Chefin bin oder Mitarbeiterin. Genau. Das ist, glaube ich, eins der am Anfang schwierigsten Themen, mit denen sich die Menschen auseinandersetzen müssen. Und das zweite Thema ist, dass oftmals die Bindung bei den Mitarbeiterinnen in den sozialen Projekten ziemlich eng ist. Das braucht es auch, weil bei all den Anforderungen, wenn ich mit anderen Menschen arbeite, brauche ich einen guten Austausch, brauche ich, glaube ich, auch mal immer eine Harmonie, um eine Ebene zu haben, wo ich wieder runterkomme von all dem, was ich in meiner Praxis erlebe, von dem ganzen Elend, von dem ganzen Scheiß, den mir die Klienten jeden Tag auf den Tisch legen, mit denen ich mich auseinandersetzen muss. Da braucht es irgendwie eine Harmonie im Team, wo das getragen wird. Und aus dieser Harmonie muss ich jetzt plötzlich in eine Führungsebene kommen. Das heißt, ich muss meine Grenzen völlig neu definieren. Zumindest, wenn ich in der Rolle als Führungskraft bin. Und das ist oftmals eine große Herausforderung, weil das ganz oft verbunden ist mit Angst vor Ablehnung. Und der Angst, wenn ich jetzt plötzlich Grenzen setze, wo ich früher noch ganz offen war für die Themen und für das Miteinander, dann haben die anderen mich nicht mehr lieb. Und das ist so menschlich. Ich kann das gut nachvollziehen, aber es nützt nichts, wenn ich aus dieser Rolle als Führungskraft wirklich erfolgreich intervenieren muss. Ja.
Ah, viel, schon wieder viele, viele Punkte, ja.
Beim nächsten Mal kannst du mal anfangen, dass ich irgendwie. Ja.
Das passt sehr gut. Ich finde, das passt sehr gut, weil du so schön den Aspekt der sozialen Arbeit erstmal in der Tiefe beleuchtest. Deswegen, das passt. Ich habe ganz ähnliche Erfahrungen gemacht wie du, nämlich, dass ja diese Unterschiede, was Beförderung angeht, in der sozialen Arbeit jetzt nicht, also es ist nicht so unterschiedlich in der Wirtschaft. Ich habe ja mal ganz klassisch im Handel gelernt und da war es auch so, der am schnellsten die Regale eingepackt hat, der ist dann irgendwann Führungskraft geworden. Ich dachte, ja, und was konnte der? Regale schnell einpacken, der war der Schnellste. Von daher, es ist gar nicht so unterschiedlich an vielen Stellen. Und ich glaube, das, was du schon richtig gesagt hast, ne, so wonach, was ist eigentlich wichtig in der Führungsrolle? Weil das ist genau das, was du auch richtig gesagt hast. Das, was sich verändert, ist die Rolle. Und das ist meistens oder in vielen Fällen ja dann so eine Doppelrolle. Und auch wenn das in den Wirtschaftsbereichen, wo ich auch unterwegs bin, nicht klassisch so ist, dass die zum Beispiel laut Vertrag noch diese Doppelrolle haben, ne, dass du wirklich festlegst, 50% machst du Führung, 50% machst du das andere, trotzdem verhalten die sich so. Selbst wenn die 100% Führungskraft werden, sind die unfassbar viel noch im Operativen mit drin und machen es quasi trotzdem genauso. Also das finde ich total interessant, gerade auch zu merken, dass die Unterschiede vielleicht gar nicht so groß sind, was das angeht. Aber, und das ist was, wovor ich auch immer ganz gerne mal, ja, ich sag mal, warne. So, es passiert ganz schnell, dass wir uns so ein Narrativ bauen von, bei uns ist das alles anders, bei uns ist das so nicht möglich, bei uns ist das schwer. Und dann kommen wir manchmal, ne, aus so einem Narrativ nicht raus und dann fällt es uns natürlich auch schwer, was zu verändern. Deswegen, das finde ich gerade sehr interessant zu merken, dass ich in dem Austausch gerade erlebe, hey, die Unterschiede sind gar nicht so groß. Und wie kann das, wenn wir merken, die Unterschiede sind gar nicht so groß, auch gewinnbringend eingesetzt werden? Das fand ich gerade sehr, sehr interessant. Und ich glaube, weil du das Thema Verbindung angesprochen hast, dass wenn ich erst als Teammitglied da bin, eine enge Verbindung habe zu den anderen Teammitgliedern und dann in eine Führungsrolle komme, ich glaube, dass diese sehr engen Verbindungen nicht unbedingt eine Hürde sind, sondern tatsächlich auch da eigentlich sehr gewinnbringend sind, eigentlich total bereichernd für die Führung auch. Denn ich glaube, das ist wieder das, was haben wir über Führung gelernt, ne? Dass wir irgendwie gelernt haben, dass es muss professionell sein und möglichst wenig emotional und bloß nicht zu nah, bloß nicht so viel Bindung. Ich persönlich glaube, dass diese enge Verbindung ein großer Vorteil ist, dass das total bereichernd sein kann für die Führung. Ich glaube, es braucht es, um auch in Führung gut in Kontakt zu gehen, um vertrauen zu können. Denn das ist ja auch immer so, ne? Wenn wir delegieren, wenn wir beteiligen und ich merke aber innerlich, vertraue ich dem Gegenüber gar nicht. Funktioniert dann nicht. Also da sind ja so viele Schlüssel, die eigentlich total wertvoll sind, wenn jemand aus dem Team dann in die Führung kommt. Ich glaube, du hast es richtig gesagt. Das ist eher so dieses, ich gehe aus einer Harmonie dann in Führung und ich habe Angst, dass die Harmonie nicht beibehalten kann. Und da finde ich es unfassbar wichtig, ja mal die Grundsatzfrage zu stellen, ob harmonische Teams überhaupt gute Teams sind. Denn ich glaube, das, was in diesem sehr harmonischen Miteinander und auch in diesem sehr wertschätzenden Miteinander häufig verloren geht, ist eine Klarheit und auch wirklich eine Konfliktfähigkeit. Ich finde, Wertschätzung und Klarheit schließen sich nicht aus. Wertschätzung und Konfliktfähigkeit schließen sich überhaupt nicht aus. Das heißt, wahrscheinlich ist einfach die Definition, wie oder ne, das Team, wie es vorher schon ist, wenn es so unfassbar harmonisch ist, vielleicht gar nicht so, wie es sein sollte, sondern mehr dieses, okay, wir dürfen harmonisch sein und uns gleichzeitig unfassbar konfliktfähig entwickeln.
Mir geistert gerade eine Frage durch den Kopf, weil ihr das so wunderbar aufgemacht habt mit, also eigentlich ja auch Teamkultur, ne? Also was steckt denn da dahinter? Und da frage ich mich, was wäre denn so eine Aufgabe, die eigentlich die Mitarbeitenden, also ich sag mal die zurückgelassenen Mitarbeitenden, eine Mitarbeiterin geht raus aus dem Team, geht in Leitung, übernimmt diese Rolle. Was wäre denn eine Aufgabe aus eurer Sicht, die dann die verbleibenden Mitarbeiter haben, um das auch gut zu begleiten? Weil mir scheint das schon auch wichtig zu sein, wie die dann damit umgehen.
Ja, das ist, glaube ich, eine spannende Frage und es ist sehr individuell, ne? Dahingehend, dass natürlich die Frage ist, was passiert da im Team? So, gibt es da Missgunst, Neid, weil vielleicht jemand anders Lust auf die Stelle gehabt hätte? Weil ich denke, ja, die kann das zwar fachlich, aber ich bin eigentlich von meinen menschlichen Kompetenzen viel besser geeignet. Also dem oder derjenigen wird es natürlich viel, viel schwerer fallen, dann den Prozess der Führung gut zu begleiten. Und ich weiß auch nicht, ob es wirklich die Verantwortung vom Team sein kann, das gut zu begleiten oder ob das nicht wirklich der Teil von Führungsarbeit ist, die dann ja in der neuen Führungsrolle liegt.
Ja, ich fände es schon gut und es braucht aber auch eine Ansage von der Führungskraft, wenn das Team dem oder der Neuen in irgendeiner Weise eine Chance geben kann, eine Chance, das zu zeigen und sichtbar zu machen, wie wirkungsvoll sie als Führungskraft ist. Und es kann sein, dass das vielleicht im ersten halben Jahr noch gar nicht so gut gelingt, weil dieses Loslassen von der alten Rolle und das Reinwachsen in die neue Rolle, das dauert einfach eine Zeit, da brauchen wir ein bisschen Geduld. Aber das alleine sagen zu können, liebe Kolleginnen, ich bin jetzt in einer neuen Rolle, bitte gebt mir ein halbes Jahr Zeit oder 100 Tage oder was auch immer man sich da ausmachen kann oder ein ganzes Jahr, damit ich gut in die Rolle wachsen kann. Ich nehme mir dafür vor, Fortbildung zu besuchen, mich fit zu machen auf dem Bereich. Ich komme zu euch und frage euch, wenn ich eure Hilfe brauche dabei und so weiter und so fort. Also sowas auszumachen, vielleicht sogar schriftlich, das finde ich immer spannend, wenn man das auch so als einen kleinen Vertrag unterschreibt miteinander, um Geduld zu bitten. Und dann ist es tatsächlich auch an dem Team dran zu sagen, ja, okay, Schön, dass du uns das ankündigst. Wir können das gut nachvollziehen, dass das eine Zeit braucht, in diese Rolle hineinzuwachsen. Wir geben dir die Zeit. Genau. Und das dann wirklich auch umzusetzen und wohlwollend und hilfreich der Führungskraft beiseite zu stehen. Und natürlich gibt es auch die, von denen Anne gesprochen haben, also die dann anfangen, wahrscheinlich am Stuhl zu sägen, weil sie die Rolle gerne selber gehabt hätten oder weil sie jemand anders dorthin gehabt hätten oder weil sie vielleicht gar niemand wollten, weil sie irgendwie Menschen sind, die gesagt haben, wir können das doch auch ohne Leitung klären und so weiter und so fort. Das braucht natürlich dann nochmal ein ganz anderes Arbeiten mit denen, aber von der Grundlage vielleicht auch gar nicht so viel anders, sondern auch dahin zu gehen und sagen, ich sehe, dir geht es gerade nicht so gut, dass ich diese Stelle übernommen habe. Was ist eigentlich los? Was brauchst du von mir? Wie können wir miteinander verhandeln? Wie können wir das miteinander klären, dass ich gut meine Arbeit machen kann und dass du auch gut deine Arbeit machen kannst? Weil so ein Ärger über die Führungskraft, die es vielleicht gar nicht sein soll, zieht unglaublich viel Energie und Aufmerksamkeit, die ich eigentlich brauche, um meine Führungsaufgabe gut zu machen. Genau. Und je mehr ich im Kontakt mit den Mitarbeiterinnen bin und solche Sachen kläre und zu so sagen, gib mir Zeit, was braucht ihr, was schlagt ihr mir vielleicht auch vor, wie ich gut meine Rolle kommen kann, was soll ich von dem, was ich als Mitarbeiterin bisher gehabt habe, beibehalten und was soll ich anders machen? Also das zu kommunizieren. Die Mitarbeiterinnen sind die Expertinnen dafür, was die brauchen für ihre Bedürfnisse. Und das abzuholen, finde ich wichtig, ist auch mutig, ist mir klar. Und ist aber ein ganz, ganz wichtiges Handwerkszeug, dahin zu gehen und zu sagen, wie stellt ihr euch denn eine gute Führungskraft vor? In der Teamberatung am Anfang einer Laufbahn.
Finde ich auch ganz wertvoll tatsächlich. Mag ich tatsächlich gerne so einen praktischen Input direkt mitgeben, den man direkt umsetzen kann. weil das auch was ist, was ich sehr gerne dann, gerade wenn sich nicht nur Rollen verändern, sondern auch grundsätzlich, wenn Veränderungen anstehen, immer gemeinsam mit den Teams und mit der Führung auch gestalte in meiner Arbeit, wirklich zu schauen, jeden abzuholen, was sind konkrete Wünsche jetzt in Bezug auf die Veränderung. Ne? Was sind konkrete Wünsche, wenn wir bei dieser Rollenveränderung bleiben, ne? An mich als Führung? Was sind aber auch konkrete Wünsche an das Team? Gleichzeitig mit dieser Veränderung, was sind neben den Wünschen auch Befürchtungen oder Ängste? Um dann gemeinsam aus diesen Wünschen auf der einen Seite und den Befürchtungen und Ängsten auf der anderen Seite abzuleiten, okay, was müssen wir dann dafür vereinbaren? Und wo sind auch Grenzen? Weil, ne, sonst ist es, ich mag die Idee sehr, zu sagen, hey, gib mir ein bisschen Zeit, dass ich mich auch in eine neue Rolle einfinden kann. Und gleichzeitig auch wirklich da eigentlich noch viel enger in den Austausch zu kommen, damit das Einfinden auf beiden Seiten gut funktioniert. Ja, ne? Was brauchst du, was brauche ich? Wann bin ich in welcher Rolle? Genau.
Ja, danke, dass ihr nochmal so auf diesen Einschub eingehen konntet. Also ich habe auch mir gemerkt, dass es Zeit braucht, Haltung, aber auch Kommunikationsstrategien, eine Klarheit in dem, wie ich mit meinem Team dann darüber spreche, aber auch ein Commitment. Also es ist jetzt dann auch nicht, ich habe es zumindest nicht als Einbahnstraße verstanden, sondern es braucht schon auch das Mittun und das Mitgehen, diesen gemeinsamen Weg auch des Teams, was ja spannend ist. Finde ich vielleicht auch eine Besonderheit der sozialen Arbeit. Eine andere, die ich an dem Moment noch anbringen möchte, ist, in der sozialen Arbeit arbeiten die Menschen ja häufig, also ist es häufig eine emotionale Arbeit mit Belastungen. Ich habe das vorhin schon mal angesprochen, ne? Also wir begleiten junge Menschen, zum Beispiel junge Menschen, die es nicht immer so leicht haben oder die vor Herausforderungen stehen, die bestimmte Problemlagen haben. Das kann belastend sein. Und meine Frage ist dann an der Stelle nochmal, wie wirkt sich das dann auf Führung aus? Also, dass ich oftmals mit emotional belastenden Themen zu tun habe. Gibt es da Aspekte, die sich zum Beispiel bei wirtschaftlichen Unternehmen oder zu wirtschaftlichen Unternehmen unterscheiden in diesem, im Führungsstil, in der Führungsarbeit?
Also ich glaube, grundsätzlich unterscheiden sich wahrscheinlich die Themen. Also wirklich rein inhaltlich Die Situationen, mit denen Führung oder auch die Mitarbeitenden konfrontiert sind, unterscheiden sich im Arbeitsfeld auf jeden Fall. Und gleichzeitig das, was die Ursache ist dafür, dass Belastung entsteht. Und die Belastung haben wir auf beiden Seiten. Wir sehen ja nicht nur gesundheitliche Herausforderungen oder ne, dieses Thema Burnout, Burnout-Prävention, Stressprävention, sehen wir ja nicht nur im sozialen Bereich, das sehen wir ja im wirtschaftlichen genauso. Das heißt, das, was untergeordnet drunter liegt, warum es überhaupt zur Belastung kommt, das ist, glaube ich, das Gleiche. Und das ist für mich so eine Herausforderung, wirklich dieses, wo liegt meine Verantwortung, wo kann ich mich abgrenzen? Also das ist, glaube ich, das, was drunter liegt, dass einfach es so immens wichtig ist. Und wir können jetzt sagen, naja, so im Wirtschaftsbereich, da kann ich mich ja einfacher abgrenzen, weil da geht es ja nicht um Menschen. Das kommt ja nicht so nah an mich ran. Und gleichzeitig ist die Wahrnehmung ja bei jedem Mensch individuell und anders. Und wir können nicht sagen, so, der hat jetzt mehr oder der hat jetzt weniger Belastung, sondern dieses wie nah lasse ich es an mich ran. Was ist wirklich meine Verantwortung in dem? Und wo darf ich mich einfach auch gesund abgrenzen? Und das heißt nicht, dass ich kühl oder kalt werde, sondern es ist eher dieses, wie kann ich mitfühlen und bei mir bleiben, anstatt mitzuleiden. Das ist, glaube ich, so für mich der Kern. Und da würde ich, ja, wie gesagt, auch wieder keinen Unterschied machen. Ja.
Ja, das fand ich gerade gut, was du gesagt hast mit dem, wie kann ich fühlen und wahrnehmen, ohne zu leiden. Weil ich glaube, das sind tatsächlich Themen, die nicht nur in der sozialen Arbeit sind. Es gibt ganz viele andere Berufsgruppen, wo Menschen mit Menschen zu tun haben. Die Frau an der Kasse vom Supermarkt, die Menschen vom Bankschalter und so weiter und so fort. Also alle, gibt ganz viele Berufsfelder, wo sozusagen Menschen zusammenkommen und wo irgendwie Kontakt geschehen muss, um sich auszutauschen. Und wo man am anderen merkt, diesen Mensch zu sehen, das beeindruckt mich in irgendeiner Art und Weise. Also entweder es macht mich traurig, es macht mich ängstlich, es macht mich wütend, es macht mich hilflos, genau. Das ist tatsächlich nicht bloß Teil der sozialen Arbeit. Im Bereich der sozialen Arbeit ist es vielleicht schon so, dass wir überdurchschnittlich viel mit dem Elend und der Armut anderer Menschen zu tun haben. So. Und die Frage ist doch aber nicht, wie kann ich als Führungskraft da irgendwie was machen, damit es sich nicht mehr so anstrengend anfühlt, sondern was kann ich als Führungskraft meinen Mitarbeitenden anbieten, dass die besser mit diesen Themen klarkommen, dass die Abgrenzung funktioniert, dass die das sozusagen nicht immer alles so ans Herz ranlassen oder in die Seele lassen. Und dafür braucht es halt Spielräume, die ich mir irgendwie erkämpfen muss. Spielräume für Supervision, für Fallbesprechungen, für Teamberatungen. Also alles so Instrumente, die ich nutzen kann, damit Menschen ihre Themen, die sie da haben, bearbeiten können und neue Kompetenzen entwickeln können. Und das ist eine wichtige Aufgabe von Führungskraft, insbesondere in der sozialen Arbeit. Und da mache ich wieder das insbesondere in der sozialen Arbeit, dort dafür zu sorgen, dass ich das anbieten kann. Und wir erleben nach wie vor Projekte, wo MitarbeiterInnen irgendwie 100 Euro im Jahr für Fortbildung und Supervision haben und sich entscheiden müssen, mache ich davon jetzt eine Stunde Einzelsupervision, wenn es noch jemand gibt, der das für 100 Euro macht, oder gehe ich zu irgendeinem Halbtagesseminar online, weil nicht mehr Geld zur Verfügung ist und ich es gerade auch nicht aus meinem Privaten bewältigen kann. Das sind Umstände, die unter denen die Führungskräfte genauso leiden wie die Fachkräfte selber. Und das sind aber Schnittstellen, wo ich denke, dort gilt es zu kämpfen. Wenn es darum geht, eine psychische Belastung von Fach- und Führungskräften abzubauen, dann müssen wir das auch ernst nehmen, in welchem Arbeitsbereich denn wir gerade unterwegs sind, und müssen die dementsprechenden finanziellen Mittel auch zur Verfügung stellen, die es unbedingt braucht. Genau, ja. Also da habe ich jetzt auch ein bisschen Eigenwerbung gemacht und merke auch gerade, dass da so eine eigene Betroffenheit davon da ist, wenn ich so unterwegs bin in den Projekten und frage, wie wird denn eigentlich bei euch so Qualitätssicherung unterstützt? So, und dann kriege ich so immer noch Zahlen von zwischen 80 und 120 Euro hingeworfen pro Jahr und Mitarbeiterin. Das finde ich, das schockiert mich immer wieder aufs Neue. Und zum anderen merke ich, dass die Führungskräfte auch eingeschränkt sind, ne? Und zu sagen, irgendwie, ich brauche da mehr irgendwie, dann gibt es irgendwie eine Pauschalfinanzierung, dann kann ich zwar die Mitarbeiter vielleicht alle zu einer guten Fortbildung schicken, aber kann man dann keine neuen Buntstifte für den Jugendtreff kaufen, weil das Geld dann weg ist. Und das braucht, glaube ich, nochmal eine besondere Verantwortung, das irgendwie neu auszuhandeln nach allen Seiten und insbesondere dann die finanziellen Mittel auch gut einzusetzen. Das ist dann dieser Managementbereich, aber hier leitet sich dieser Managementbereich tatsächlich von den Bedarfen der Fachkräfte ab und zu schauen, wie gehe ich denn mit den Sachen um, die mir zur Verfügung stehen. Und was ist denn jetzt gerade wichtiger, die Buntstifte oder die psychische Gesundheit der Menschen, die hier arbeiten? Und da steckt doch viel Verantwortung drin, die durchaus auch ganz bewusst genutzt werden kann. Ja.
Ja, ich hab, mir kam gerade, als du angefangen hast, ne, noch einen Satz, den ich sehr gern teilen möchte, weil das für mich auch ein sehr, sehr, für mich persönlich ein sehr, sehr großer Aha-Moment war, der mich bis heute begleitet. Wenn es darum geht, uns abzugrenzen, mitzufühlen, aber nicht mitzuleiden, mitzufühlen, aber bei uns selber zu bleiben, für unsere eigene psychosoziale Gesundheit auch. Dann ist es dieses Schmerz ist in unserem Leben immer unvermeidbar. So, wir werden Schmerz nicht vermeiden können. Aber Leiden ist optional.
Ja, brauche ich nichts mehr sagen dazu.
Das war mir gerade ein Herz, der kam mir gerade, der ist für mich so, wo ich gesagt habe, ja.
Naja.
Ja, danke. Auch nochmal für das Plädoyer. Also ich habe auch gehört, das Handwerkszeug ist da. Es ist, man muss da nichts neu erfinden. Es gibt ausreichend methodische und auch Weiterbildungsangebote, die genau das abfangen können. Du hattest es angesprochen, Ingo, Supervision, Fortbildungen dafür, aber das braucht halt die verlässlichen Rahmenbedingungen, um das genau gestalten zu können. Ich möchte jetzt dann nochmal ein Stück weg von dem Thema und nochmal auf so Zukunftsperspektiven gucken. Und zwar haben wir ja das, also wir haben sowohl eine jüngere Generation, die nachrückt, die auch in das Feld der sozialen Arbeit nachrückt, die andere Erwartungen vielleicht an ihre Arbeit hat. Ihr habt vorhin schon Work-Life-Balance angesprochen. Auch da gibt es unterschiedliche Vorstellungen, wie das eine Rolle spielen kann im Arbeitsleben. Es gibt aber auch das Phänomen Fachkräftemangel nach wie vor noch in dem Bereich. Wenn ihr so auf Zukunftsperspektiven von Leitungstätigkeit, Führung guckt, wie verändert sich das gerade? Oder was sind so zukünftige Themen, die in dem Bereich relevant sind?
Ich versuche da mal so ein bisschen so eine Vision zu machen von Zukunft und Führungskräften in der Jugendhilfe. Ich wünsche mir, also ich fange mal mit einem Wunsch an. Ich wünsche mir, dass wir wegkommen von diesem, du machst das gut und willst du nicht Führung übernehmen, zu einer Idee eines Führungskonzeptes der Organisation und zu sagen, ich kann nicht von heute auf morgen jemanden die Rolle schicken, sondern wenn ich, wenn mir die Ausgestaltung der Rolle als Organisation wichtig ist, braucht es eine langfristige Vorbereitung von Menschen, diese Rolle gut zu übernehmen. Und da im Vorfeld schon langfristig dafür zu gucken, wer eignet sich, wen kann ich da mal irgendwie fit machen dafür, mit wem kann ich kommunizieren, wer kann auch mal mit der vorhergehenden Führungskraft eine Woche mitgehen und mal gucken, was gibt es denn da für Arbeiten, um sich dann nochmal entscheiden zu können, will ich das machen oder will ich nicht. Also wirklich eine Führungskonzeption zu erstellen, die langfristig dafür sorgt, Menschen auf diese Arbeit vorzubereiten und nicht einfach in diese Rolle reinzuschubsen. Genau. Das ist das, was ich so mir für die Zukunft generell wünsche. Das andere ist, das, was du angesprochen hast, Robinson, ist, dass sich natürlich die Mentalität von Fachkräften verändert. Zum einen gibt es nicht mehr so viele. Zum anderen, die, die es gibt, haben alle, und das ist aus meiner Arbeitnehmersicht, ist es irgendwie nachvollziehbar, dass die Zeiten vorbei sind, wo der Arbeitgeber sagt, wenn das nicht passt, stehen 1000 andere Bewerbungen vor der Tür. Heute kann der Arbeitnehmer sagen, lieber Arbeitgeber, wenn das nicht passt, gehst du woanders hin. Genau. Und das setzt erstmal, das ist für viele schwierig zu verstehen, die sozusagen aus der alten Zeit noch kommen, weil das ist kein Motivationsmittel mehr, kein Druckmittel mehr. Genau. Und es ist ja erstmal gar nicht schlecht, weil daraufhin muss ich nämlich Führung verändern und muss ich überlegen, wenn ich das als Druckmittel nicht mehr nehmen kann, was braucht es denn dann? Wie kann ich mich einstellen auf die neuen Bedürfnisse mit den insbesondere jungen Menschen? Work-Life-Balance. Ich kann dieses Wort oftmals gar nicht aussprechen. Mir gefällt es auch nicht wirklich so sehr, weil ich glaube, es wird gerade auch sehr inflationär genutzt. Immer wieder höre ich das und denke, wie wichtig dass das sein muss, weiß ich gerade nicht. Ich erlebe aber ganz viele junge Menschen, die ein ganz großes Bewusstsein haben dafür, wie soll meine Arbeitswelt aussehen, damit ich sehr alt werde und damit ich lange, lange gesund werde. Weil die psychischen Themen, die hinter sozialer Arbeit stehen, für Menschen, die halt sich nicht gut abgrenzen können und fühlen können, sondern die immer in dieses Leiden reingehen, oder ganz oft in dieses Leiden reingehen, wie das Anne vorhin gesagt haben, die werden nicht für die Ewigkeit in der sozialen Arbeit sein. Und ich glaube, das haben junge Menschen heute verstanden. Also viele junge Menschen gibt es, die sagen, genau so will ich nicht arbeiten. Ich will die Arbeit machen, ich will die wirklich gut machen, aber nicht 40 Stunden in der Woche, sondern mir reichen 25 Stunden aus, weil ich den Rest irgendwie brauche, um all die anderen Sachen, die ich gerne mache, auch zu tun. Um irgendwie Spaß auch im Leben zu haben, um genug Zeit zu haben, mich zu erholen von dem, was ich in der Praxis erlebe. Und das stellt natürlich große Herausforderungen, auch an Führung in der sozialen Arbeit, weil viele Projekte und Projektideen, ob das mit den stationären Hilfen oder in der Jugendarbeit, oftmals davon ausgehen, dass Menschen 30 bis 40 Stunden arbeiten in der Woche. Und so viele Konzepte auch dementsprechend aufgebaut sind. Und die große Herausforderung ist es heute für Arbeitgeber tatsächlich zu überlegen, wie können wir denn mit all diesen neuen Ideen, die junge Menschen bringen, umgehen. Mein Konzept ist, fragt sie doch einfach, beteiligt sie, schaut euch das mal an, redet mit denen, wie kann es gehen, was sind denn eure Ideen? Ne? So, ich glaube, das wird allzu wenig genutzt, auch weil natürlich die Führungskräfte, die Geschäftsführung sich als die Expertinnen ja für die Organisation sehen, was ja auch ein Stück stimmt. So, aber es sind halt nicht die Expertinnen für die Mitarbeiterinnen. Das sind die Mitarbeiterinnen selber. Das wissen wir aus dem systemischen Ansatz. Genau. Und dort mal hinzufragen und zu sagen, ich kann das gut nachvollziehen, dass du nicht mehr 40 Stunden, sondern bloß noch 25 Stunden arbeiten willst, dann lass uns mal zusammensetzen mit vielen anderen und gucken, wie kann man das in dieser Organisation klären, wie können wir unser Konzept verändern, dass das möglich ist. Ich glaube, das wird in Zukunft eine große Herausforderung und unbedingt notwendig, sich damit auseinanderzusetzen. Ansonsten bekomme ich keine Leute mehr, die Arbeit machen wollen. Ja.
Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, als du sagst, so frag doch einfach die Menschen, weil das ist auch das, was ich immer wieder erlebe. Gerade vor dem Hintergrund, wie muss es in Zukunft aussehen? Wie stellen sich Arbeitgeber auf? Wie stellt sich Führung auf? Und das, was ich zum Beispiel ja auch am Markt beobachte, dass so ganz viel mit Benefits um sich geschmissen wird. Ich denke, und noch das Jobrad und noch ein kostenloses Mittag und dies und das und jenes. Und was können wir denn noch an Benefits machen? Und ich habe so das Gefühl, gerade bei diesen Geschichten geht es viel, viel mehr darum, so um dieses, wie werde ich der attraktivste Arbeitgeber? Und es wird quasi nur nach dem Wettbewerb geguckt, was machen die? Und dann müssen wir das auch noch machen? Anstatt eben genau das, was du gerade sagtest, die Mitarbeiter zu fragen, Hey, was brauchst du, damit du dich auf Arbeit wohler fühlst, spürbar zufriedener bist und spürbar lieber, ne, morgens voller Freude aus dem Bett springst? So, braucht es dafür wirklich XYZ oder nicht? Und ich habe mal mit einem Unternehmer eine Befragung gemacht, tatsächlich auch in seinem Team, wo es darum ging, er wollte unbedingt die 4-Tage-Woche einführen. Unbedingt, weil es halt gerade alle gemacht haben. Und es kam einfach bei raus, dass sie gesagt haben, ja, ist nett, aber es hat keinen Einfluss darauf. Also brauchen wir jetzt nicht. Und da sehen wir auch mal, was dann natürlich auch finanziell wieder hinten dran hängt. Wenn dann, ne, einfach Entscheidungen getroffen werden, weil das gerade alle so machen, was das ein Unternehmen oder eine Organisation auch wieder kosten kann, anstatt so, ich frage einfach mal direkt die Experten. Und ne, du hast gerade so schön gesagt, jeder Mitarbeiter ist selber Experte für sich. Und für mich persönlich, gerade wenn wir auch in diese Generationen reinschauen, ich erlebe das, wenn ich an der Uni unterrichte. Da sitzt ja auch viel junge Generation. Am Anfang dachte ich immer so, ich bin ja noch voll nah dran, aber ja, ich merke dann immer wieder im Austausch, nee, doch nicht. Aber dass dort dieses Thema eine sinnvolle Arbeit, aber auch das Thema die eigene Gesundheit viel, viel mehr Stellenwert einnehmen. Deswegen entsteht wahrscheinlich auch dieser hohe Anspruch an die Work-Life-Balance. Aber ich habe ein paar Gespräche geführt, wo auch junge Menschen zu mir gesagt haben, ja, ich will lieber nur ein paar Stunden, damit ich mich dann in meiner Freizeit noch verwirklichen kann. Wo ich sage, ja, such dir doch einen geilen Job, wo du dich verwirklichen kannst. Also das ist für mich immer noch so ein bisschen, wie schade, dass wir das so getrennt voneinander betrachten, dass wir auch in unserem Kopf haben, dass Arbeit etwas ist, wo wir uns nicht unbedingt selbst verwirklichen können. Und dann stelle ich immer mal ganz gerne diese Frage, wie würden wir denn Arbeit, wenn wir uns nochmal komplett neu erfinden dürften, wie würden wir Arbeit denn eigentlich neu definieren? Weil das, wo es herkommt, so altes Preußen und Maschinerie, und das ist es ja heute einfach nicht mehr. Also eigentlich geht es auch darum, nicht nur Führung, sondern Arbeit neu zu definieren. Und ich mag an der Stelle, weil ja vor allem Robinson deine Frage auch war, so wie, was ist denn, ne, so Führung in der Zukunft? Das, was ich sehe, womit ich auch sehr intensiv arbeite, wo ich die vier größten Hebel sehe letztendlich, damit Führung wirksam wird und, ne, wir die Sinnerfüllung haben, die Gesundheit der Mitarbeiter, aber eben auch, ja, dass die in ihre Verantwortung kommen, dass die umsetzen, ne, dass letztendlich auch die Ziele der Organisation erreicht werden, sind für mich vier Schlüssel. Und ich habe das Gefühl, wir haben eigentlich über jeden Schlüssel heute auch im Laufe des Gesprächs schon gesprochen. Denn das ist vor allem für mich das Erste, so diese Verbindung. Also wie gehe ich in Kontakt, wie gestalte ich Beziehungen mit meinem Gegenüber? Ich glaube, dort haben wir in der Führung ganz, ganz großen Hebel. Das Zweite ist die eigene Vitalität. Also wie gesund bin ich? Wie hoch ist mein Stressempfinden? Wie hoch ist mein Stresslevel? Ich sage mal, wenn du rumrennst wie ein aufgescheuchtes Huhn oder so ein aufgescheuchter Hahn, dann ist es auch nicht verwunderlich, dass Wirkung verloren geht. Alles so zwischen Tür und Angel und nicht wirklich präsent passiert. Das Dritte ist die Veränderung. Also wie führe ich durch Veränderung? Und das passt auch sehr gut zu dem, was du, Ingo, gerade gesagt hast. Ist, eigentlich geht es für mich gar nicht mehr so sehr darum zu sagen, wie führen wir denn Veränderungen gut, sondern eigentlich, wie gehen wir mit Widerstand um? Denn früher gab es Widerstände auf der anderen Seite und dann haben wir den Mitarbeiter rausgeschmissen und gesagt, ja, da stehen ja noch genug andere in der Schlange. Und die Möglichkeit haben wir heute nicht mehr. Das heißt, es geht eigentlich darum, wenn dort Widerstände oder Gegenwind auch uns entgegenkommt, zu schauen, wie gehe ich eigentlich damit um? Und ja, der vierte Punkt ist für mich, das habe ich auch schon zu Genüge heute gehört, wirklich so diese übergeordnete Vision. So, was ist der Nutzen der Organisation? Was ist der übergeordnete Sinn der Organisation? Warum machen wir eigentlich, was wir machen? Und mit diesen vier Schlüsseln glaube ich glaube persönlich, dass das sind ja alle vier sehr menschliche Komponenten. Und gerade in dieser Zeit von Digitalisierung, und es wird immer mehr KI, Führung ist und bleibt eine Menschensache. So, ne, das haben wir auch vorhin auch gehabt. Es ist nicht Management, sondern es geht darum, Menschen zu führen. Das heißt, diese vier Schlüssel sind für mich auch die, wo ich sage, die werden wir zukünftig immer mehr brauchen. Und ich glaube, dass dort wirklich Veränderung passieren kann, dass wir damit wirklich auch in der Führung wirksamer werden und unsere Organisation entsprechend, ja, voranbringen, was auch immer das im Einzelnen für unterschiedliche Organisationen bedeutet. Aber mehr in diese Menschlichkeit und in diese vier Bausteine. Es schließt sich so ein bisschen der Kreis. Ich darf an der Stelle natürlich für mich in der Führung starten. Also, wie geht es mir? Wie ist mein Stresslevel? Wie gehe ich mit mir selber eigentlich in Verbindung? Wie führe ich mich durch Veränderungen? Wie gehe ich denn mit Widerständen um, die bei mir auftauchen? Ich sage mal, wenn ein Widerstand beim Gegenüber auftaucht und ich denke mir, na, dann ist das auch nur ein Widerstand, der mir gerade gespiegelt wird, Überraschung. Und ja, was ist eigentlich die Vision? Und brenne ich als Führung selber für die Vision in der Organisation oder bin ich vielleicht in der falschen Organisation? Weil dann brauche ich mich auch nicht wundern, wenn ich das Team nicht mitziehen kann.
Ich würde das gerne als inhaltliches Schlusswort nehmen an der Stelle, weil das eine super Zusammenfassung ist für das, was wir heute zugegebenermaßen nur als ganz kleinen Einblick liefern konnten. Wir sind aber schon eine gute Stunde im Gespräch und konnten so ein paar Dinge anreißen. Herzlichen Dank an der Stelle schon mal an euch beiden für diese inhaltlichen Einblicke in das Themenfeld, was viel größer ist. Und daher würde ich zum Abschluss für euch beide nochmal fragen, was sind denn so zukünftige Projekte? Wir haben eingangs schon gehört, ihr macht Weiterbildungen zusammen. Vielleicht gibt es ja was Neues, was ihr da in petto habt für dieses Jahr. Und das andere wäre, wo können sich denn interessierte Menschen noch informieren? Also vielleicht habt ihr ja noch einen Literaturtipp oder einen anderen Podcast, der sich ausführlich nochmal mit dem Thema beschäftigt. Das würden wir hier gerne nochmal mit raushauen. Genau.
Ich fange mal mit der zweiten Frage an. Mein Tipp, den ich immer gebe zu Führungskräftetraining, ist ein Mensch, der nicht mehr lebt, der heißt Ernest Shackleton. Ernest Shackleton war ein Polarforscher und sein Boot, die Endurance, ist im Eis stecken geblieben. Und er hat gesagt, jetzt kann ich nicht mehr zum Südpol gehen, aber stell mir eine neue Vision und die Vision heißt, ich will mein Team retten. Das ist ihm gelungen. Der war irgendwie ein Jahr im Eis unterwegs mit denen. Also unglaubliche Zustände. So. Und seit einigen Jahren haben sich Menschen damit beschäftigt, hinzuschauen, was hat er denn für Führungseigenschaften gehabt, dass er das geschafft hat. In so einer permanenten Krise, so einer ein Jahre dauernden Krise, jeden Tag Kälte, Eis, Wasser, was weiß ich, irgendwie nichts, nichts mehr zu essen. So eine Meute von Menschen, also so, man kann das ja die Abenteuer hat. Abenteurer früher, da hat man ja irgendwie ein Bild, was das alles für Menschen waren, so zu führen, dass wirklich alle überlebt haben. Das ist ein unglaubliches Werk, was der Mensch geschaffen hat und alles, was dazu geschrieben würde, gerade was sein Führungsverhalten gehabt hat, sehr, sehr spannend. Ernest Shackleton, es gibt einen sehr guten Film dazu, einen Dokumentarfilm, in den Mediatheken, da kam, glaube ich, bei Arte, Verschollen im Backeis, sehr, sehr zu empfehlen, um mal so ein bisschen reinzuschnuppern, was heißt denn Führung in Krisensituationen auch. Genau. Das zum einen, das ist das, was ich immer wieder gerne in den Raum stelle und Leute empfehle. Ansonsten ist es gerade unglaublich schwer, weil der Markt so voll ist mit Büchern, die sehr, sehr weit auseinandergehen im Denken und sehr ganz verschiedene Ansätze habt. Es gibt eine Tendenz, die geht wieder sehr weit in diese autoritäre Klarheit und es gibt eine Tendenz, die geht auch wieder in diese Beziehungsorientierung und so weiter und so fort. Da gibt es noch ganz andere spannende von da aus. Muss es jeder einfach gucken, was passt. Da kann ich gerade gar nicht so viel Empfehlung rausgeben. Deine zweite Frage ganz kurz noch. Wir haben tatsächlich einen Plan. Wir wollen eventuell ab 27 mal eine intensivere Ausbildung für Führungskräfte starten. Und ob das nun eine Modulreihe oder Zusatzqualifikation ist, das müssen wir mal noch verhandeln. Da fangen wir demnächst an, uns dazu zu verständigen, also Anne und ich. Und haben aber erlebt, so, 3 Tage reichen oftmals nicht aus, weil die Themengebiete so vielfältig sind, wie du ja vorhin auch gesagt hast, Robinson. Das ist nur ein kleiner Einblick von dem, was heute hier sichtbar wurde, mit was man sich beschäftigen kann, wenn man diese Rolle als Führungskraft geht. Und dazu einen Plan zu machen, wie kann man das in einer längerfristigen Fortbildung mal wirklich intensiver anschauen, darauf freue ich mich. Und wir haben uns schon ausgemacht, uns da online zu treffen und das irgendwie auszuhandeln. Und genau, das wird bestimmt ein spannender Prozess, den Anne und ich dieses Jahr noch begehen. Und ihr werdet alle, die das hören, nächstes Jahr im Fortbildungsprogramm der AGJF lesen, was wir da zurecht gemacht haben. Genau. Vielen Dank.
Ich wollte gerade sagen, da freue ich mich auch schon sehr drauf, weil ich glaube, das haben wir heute im Gespräch auch gemerkt, so dieses, Wo scheitert Führung vielleicht auch? Ne? Dass es einfach auch ein Prozess ist, diese Veränderung. Und zu schauen, ne, wie kann das nicht nur in einem Dreitagesseminar, sondern eben wirklich auch über einen längeren Zeitraum ja in so eine Veränderung begleiten. Deswegen ja, freue ich mich auch sehr, sehr drauf, auf dieses Projekt mit euch zu gestalten. Ja. Ansonsten, ich muss gerade nochmal überlegen, ah ja, ich fange auch mit der zweiten Frage an. Ich fange auch mit der zweiten Frage an. Grundsätzlich ganz, ganz viele Empfehlungen, muss ich auch ganz ehrlich so sagen. Ich versuche es auf eine runterzubrechen, wo ich sage, die hat mich am meisten berührt und am stärksten den Weg auch geprägt, warum ich heute arbeite, wie ich arbeite und das weitergebe, was ich weitergebe. Und das ist ein Buch, beziehungsweise gibt es auch als Dokumentarfilm von Bodo Jansen und nennt sich Die Stille Revolution. Ich bin jedes Mal berührt, ich weine jedes Mal, wenn ich diesen Film schaue. Und wer sich jetzt denkt, ja, wie oft kann man denn so einen Film schauen? Ich schaue den tatsächlich bis zu zweimal im Jahr, weil ich den auch immer mit meinen Studenten zusammen schaue an der Uni. Und ich bin jedes Mal berührt, ich ziehe mir jedes Mal was raus. Das ist für mich der Film, den ich empfehlen würde, auf die Frage, die du, Robinson, zuletzt gestellt hast. Womit müssen wir uns eigentlich beschäftigen, wenn wir uns mit Zukunft und Teams in der Zukunft und Führung in der Zukunft beschäftigen? Und ja, zu deiner ersten Frage. Ich glaube, das Wichtigste hat Ingo gerade schon gesagt, was wir für Projekte haben, unabhängig davon, dass wir ja gemeinsam auch einzelne Seminare gestalten, sehr, sehr gerne. Ich mache regelmäßig tatsächlich, wer da Interesse hat, auch kostenlose Live-Workshops genau zu diesen Themen und ja, auffindbar, weil du fragtest, ganz klassisch über die Website. Der nächste wäre am 9.4., wer Bock hat. Freue ich mich immer sehr, um ein paar neue Gesichter zu sehen. Ja, ansonsten vielen, vielen Dank für die tolle Führung auch an der Stelle, Robinson, durch das Gespräch hier heute. Danke für die Einladung und auch danke dir, Ingo. Schön, dass wir uns in dem Kontext gesehen haben.
Wir sehen uns am Montag wieder.
Ich weiß.
Ja, auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank an euch beide für dieses wunderbare Gespräch. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.